So, ich darf Sie alle ganz herzlich zur heutigen Sitzung begrüßen. Wir haben heute in der öffentlichen Anhörung ein, finde ich, sehr spannendes Thema. Wir wollen uns nämlich mit dem Rad- und Wandertourismus mit dem Schwerpunkt Zustand der notwendigen Infrastrukturen auseinandersetzen. Damit Sie nicht irritiert sind, die Anhörung wird heute als Livestream im Internet übertragen. Also man kann heute berühmt werden im Zweifel. Zur Anhörung darf ich ganz herzlich unsere Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge begrüßen. Wir fangen an mit Herrn Thomas Gemke, Vizepräsident Deutscher Wanderverband. Herr Gemke, herzlich willkommen. Frau Svenja Golombek, Leiterin Sport, Freizeit und Tourismus, ZIV, die Fahrradindustrie. Herzlich willkommen, Frau Golombek. Frau Iris Hegemann, Leiterin Kooperationen und Fachthemen Deutscher Tourismusverband e.V. Herzlich willkommen. Frau Angela Kohls, Leiterin Abteilung Verkehrspolitik beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e.V. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und last but not least, Frau Susanne Volkheimer, Geschäftsführerin Haßberge Tourismus e.V. im Naturpark Haßberge. Wer nicht weiß, wo das ist, ich habe gehört, das ist in Franken. Ich darf alle Sachverständigen im Namen des gesamten Ausschusses noch mal herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle, wie wir das erbeten haben, schriftliche Stellungnahmen abgegeben haben, die wir auch an alle Ausschussmitglieder verteilt haben und die auch, nicht zu verkennen, als Ausschussdrucksachen veröffentlicht werden. Ganz herzlich darf ich auch als Vertreter der Bundesregierung für das BMWE unseren Koordinator Dr. Christoph Ploss und Iris Wehrmann begrüßen. Und ich will noch ganz kurz eben die Spielregeln für die Anhörung benennen. Interfraktionell haben wir 2 Fragerunden à 6 Minuten je Fraktion vereinbart. Das heißt, dass das Stellen der Fragen und deren Beantwortung durch die Sachverständigen innerhalb von 6 Minuten erfolgt. Also je kürzer alle die Fragen stellen, umso länger haben Sie Zeit, die Fragen zu beantworten. So, jetzt gehen wir in die erste Runde. Und die erste Runde in der darf beginnen für die CDU-CSU-Fraktion. Michael Kiesling nehme ich an.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Frage richtet sich oder meine Fragen richten sich an die Frau Volkheimer. Und zwar erstmal auch vielen Dank an alle Sachverständigen für die Unterlagen, die Sie zugeschickt haben. Aber speziell an die Frau Volkheimer die Fragen. Können Sie bitte noch mal die wichtigsten Aspekte Ihres offensichtlich besonders innovativen Radtour-Tourismus-Konzept erläutern, was Sie für die Region Nordbayern vom ADFC auf die Beine gestellt haben und dadurch das Goldene Pedal 2025 erhalten haben? Und was machen Sie anders wie andere Regionen? Was machen Sie besser? Wo sind die Unterschiede? Gibt es dort Unterschiede? Und welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Attraktivität der Region, der Gäste? Vielleicht kann man auch was zu den Übernachtungen sagen. Und letztendlich, welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Zahl und Struktur Ihrer Gäste in der Region?
Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und über unser radtouristisches Gesamtprojekt referieren darf. Zu Ihren Fragen. Unser Projekt ist ein radtouristisches Gesamtprojekt, was wir entwickelt haben, um letztendlich für alle Kommunen bei uns in der Region, und das sind insgesamt 56, ein radtouristisches Gesamtkonzept zu entwickeln, wo sich zum einen gerade auch im ländlichen Raum finanzschwache Kommunen beteiligen können. Und es war uns eben wichtig, die Erlebnisräume miteinander zu verbinden und unsere Natur- und kulturhistorischen Schätze zu heben. Klares Ziel war es, die Qualität vor die Quantität zu setzen. Und so haben wir ausgehend von Kristallisationsorten, das sind Orte mit einer Basisinfrastruktur in Form von Gastronomie, Beherbergungsbetrieben, Sightseeingsmöglichkeiten wie Museen, Kultureinrichtungen, Erlebnistouren geschaffen, die letztendlich als Themenrundtouren in unseren Naturpark führen und so letztendlich jede Tour ein Thema Natur oder auch kulturhistorisch aufgreift. Während der Gesamtentwicklung war es uns wichtig, dass eben auch eine physische Ausschilderung erfolgt. Das heißt also, wir haben für jede Tour ein Thema entwickelt, für dieses Thema und die Tour auch ein Logo. Und diese Touren sind letztendlich draußen auch ausgeschildert worden. Und es wurden auch neue Informationstafeln für das Projekt entwickelt, die ganz klar an stark oder gut frequentierten Orten auch in den Orten sozusagen stehen. Es war uns wichtig, das Ganze analog mit auch den digitalen Möglichkeiten zu verbinden. Das heißt, wir haben die Touren aufgearbeitet, zum einen auf einer Landingpage über hasbergetourismus.de und zum anderen eben auch über einen digitalen Entdeckerguide, der eben das analoge Erlebnis mit dem digitalen Erlebnis verbindet. Das heißt, auf jeder Tour wird eine Geschichte erzählt oder auch eine Story. Und wenn der Radfahrer beispielsweise an einem Schloss oder in einem Fachwerkort oder an einer Burg steht, bekommt er dort zusätzliche Informationen, zum Beispiel eine Burgenanimation oder es berichten eben Zeitzeugen zu vergangenen Zeiten. Das Projekt hat die Besonderheit, dass wir das Projekt in-house entwickelt haben. Das heißt, wir haben für die Entwicklung des Konzeptes keine Beratungsunternehmen beauftragt und haben letztendlich mit der Expertise bei uns im Haus und den Netzwerkpartnern, die aus unterschiedlichsten Bereichen auch an dem Projekt beteiligt wurden, ein Gesamtkonzept entwickelt. Und wir haben innerhalb von gut 72 Abstimmungsrunden das Thema der Routenentwicklung, der Finanzierung und auch Förderung abgestimmt. Das Ganze sollte natürlich eben auch in der Umsetzungsphase landen, sodass wir also auch schon während der konzeptionellen Phase auch für die nächsten Phasen mitgedacht haben und diese vorbereitet haben. Und dadurch konnten wir letztendlich das Projekt innerhalb von 3 Jahren umsetzen. Und es ist schon auch im Vergleich zu anderen radtouristischen Projekten, die in anderen Regionen entwickelt werden, eine relativ zügige Zeit. Logisch weniger Zeit, weniger Geld, weniger Fördermittel und Steuermittel. Und ich denke, es ist uns dadurch auch gelungen, weil wir eben ein Netzwerk aus verschiedensten Partnern gründen konnten, von den Touristinformationen über die Gastgeber, über Winzer, über Brauer, über die Kommunen bis hin zu den Bauhöfen und auch Tiefbauämter, die an diesem Projekt beteiligt waren. Ja, Thema Attraktivität. Wir hatten das Glück, dass wir 2020 während der Corona-Zeit mit dem Projekt begonnen haben und das Projekt 2023 abschließen konnten. Das heißt, wir sind genau in den radfahrenden Boom sozusagen gelandet mit dem Projektabschluss, sodass zum einen eben die Bevölkerung das Ganze sehr positiv aufgenommen hat. Ich glaube, die Zeit, Und zum anderen eben auch Gäste, die bei uns gerne in der Region verweilen. Danke.
Vielen Dank, Frau Volkheimer. Die zweite Frage stellt für die AfD-Fraktion Herr Dario Seifert.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von unserer Fraktion für die Zusendung der Stellungnahmen. Meine Frage richtet sich an Frau Hegemann. Und das betrifft die Wegesubstanz im Fahrradtourismus. Sie sprechen in Ihrem Bericht von ja, einer sehr unterschiedlichen Substanz. Vielerorts stellen Sie da erhebliche Defizite auch fest, was den, die Qualität angeht, die Sicherheit und auch den Erhalt. Und im Bericht nehmen Sie auch Bezug, dass es doch durchaus ein Gefälle gibt zwischen urbanen Zentren und dem ländlichen Raum. Und für uns würde sich einfach mal jetzt hier die Frage stellen, wo Sie in Deutschland da auch den größten Ausbaubedarf, vielleicht auch Aufholbedarf sehen hinsichtlich der Radrouten und natürlich auch der Wanderwege hier in unseren touristischen Regionen. Danke.
Frau Hegemann.
Vielen Dank. So, ich glaube, das Mikro ist an. Ja, vielen Dank für die Frage, zu der ich gerne Stellung nehme. Das Thema Infrastruktur ist ein Thema, was uns wir haben ein sehr dichtes Wegenetz an Radwegen, an Wanderwegen. Bei den Radwegen haben wir rund 100.000 Kilometer Radwege, Infrastruktur, 320 Radfernwege und Wir haben die Situation, dass wir aktuell keinen akuten Bedarf an einem klassischen Ausbau an Wegeinfrastruktur sehen, sondern einen viel stärkeren Bedarf an den Unterhalt und Pflege und Instandsetzung des Bedarfs. Es gibt ja die unterschiedlichsten Fördertöpfe des Bundes, des Länders, die unterschiedlich zugeschnitten sind. Und was wir identifiziert haben, dass es, wie gesagt, bei dem Radwegebau keine großen Bedarfe gibt, beziehungsweise die Bedarfe, die es gibt, wären abgedeckt, sondern der größte Painpoint, so genannt, ist der Bedarf, der Unterhalt und auch die Pflege und Instandhaltung der Radwegeinfrastruktur. Zu der Frage urbaner Raum, ländlicher Raum, Radtourismus, Wandertourismus, das ist Daseinsvorsorge, das ist Investition in den ländlichen Raum und trägt einen wichtigen Beitrag dazu bei.
Gibt es noch eine Nachfrage?
Region, wo Sie jetzt sagen, dass der Investitionsbedarf, also sprich der Instandhaltungsbedarf besonders groß ist, liegen Ihnen jetzt nicht vor, habe ich jetzt zumindest nicht rausgehört. Aber ich würde dann an meine nächste Frage noch ganz kurz anschließen, was ja ein großes Problem ist, dass Mittel nicht abgerufen werden, weil die Eigenanteilsfähigkeit, das haben Sie ja auch geschrieben, nicht der Kommunen nicht gegeben ist. Da würde mir oder uns mal interessieren, ob das eine Tendenz ist, die sich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten verstetigt hat, ob es da einen Zeitpunkt gibt, wo Sie sagen, okay, da wurde es dann relativ deutlich, dass die Kommunen es nicht schaffen, diese Eigenmittel aufzubringen? Oder ist das jetzt, ich sage jetzt mal, eine Problematik, die immer mal wieder aufgetaucht ist?
Also die Haushaltslage spitzt sich zu und spannt sich an. Das ist natürlich, wenn man aufs Bundesgebiet schaut, gibt es unterschiedliche finanzstarke und finanzschwache Kommunen. Und wir stellen schon fest, dass gerade bei dem Thema Infrastruktur und Abrufen von Fördermitteln oft der Eigenanteil in den Kommunen nicht geleistet werden. Also selbst, ich weiß es aus dem Beispiel in Thüringen, wo teilweise die 10% des Eigenanteils bei finanzschwachen Kommunen nicht geleistet werden. Deswegen fordern wir ja auch hier eine Entlastung der Kommunen beziehungsweise auch eine finanziell bessere Ausgestaltung der Kommunen, Anteil des der Mehrwertsteuer von 2-6%.
Genau. Noch eine weitere Nachfrage?
Nein, keine Nachfrage. Vielen Dank.
Dann gehen wir zur dritten Frage über. Für die SPD stellt die erste Frage Stefan Zierke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von der SPD-Fraktion. Guten Tag in die Runde. Meine zwei Fragen richten sich auch anschließend ans Thema an Frau Hegemann vom DTV. Wie müsste sich die aktuelle Förderlogik aus Ihrer Sicht verändern, um den Bedürfnissen der touristischen Infrastruktur sowohl beim Ausbau als auch beim Betrieb und Erhalt besser gerecht zu werden? Und die zweite Frage, welche Strukturen und Verantwortlichkeiten halten Sie für notwendig, um die digitale touristische Infrastrukturen, insbesondere aktuelle und verlässliche Reiseroutendaten, langfristig zu sichern und kontinuierlich zu pflegen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne mit dem zweiten Teil der Frage anfangen, weil ich bei der ersten Frage schon ein bisschen auf das Thema Förderlogik eingegangen bin und ich auch das Gefühl oder wir das Gefühl haben, dass das Thema digitale Infrastruktur bei der ganzen Infrastrukturdebatte so ein bisschen zu kurz kommt. Wir kriegen das alles mit und Sie werden das auch wahrgenommen haben. Die Reise fängt bei der Planung und in der Umsetzung ist eine digitale Daten sind hier nicht mehr wegzudenken. Und unserer Auffassung nach müsste die digitale Infrastruktur wie die analoge Infrastruktur parallel laufen, also quasi wie ein Zwilling. Also wenn ich eine analoge physische Infrastruktur aufbaue, dann muss ich mich auch um die digitale Infrastruktur kümmern. Wir haben eine digitale Landschaft, wo wir als Tourismusverband sagen, wir haben ja eine Verantwortung gegenüber dem Gast, gegenüber der Destination. Und die Produkte, die in der analogen Welt, wo wir genau wissen, wie sie auszusehen haben, in die digitale Welt wandert, muss sie sozusagen dem Gast in gleicher Qualität verfügbar sein. Und wir haben aktuell die Situation, dass wir sehr viel KI-generierter Content haben, User-generierter Content haben und der Nutzer wirklich nicht mehr unterscheiden kann, was ist der Qualitätsradweg, was ist der User-generierte Radweg. Und dafür haben wir als DTV auch uns dem Thema gestellt und Qualitätskriterien entwickelt unter dem Begriff Route 3.0. Und wir fordern. Und wir arbeiten daran, dass analog zur analogen Infrastruktur auch die digitale Infrastruktur mitgedacht wird und auch mit in die Förderprogramme reinläuft. Wir haben noch mal ergänzend zum Thema Förderlogik, was muss aus der Sicht verändert werden. Wir haben die Situation, dass wir Mittel bereitgestellt bekommen für den Neubau von Radwegen, für Radprojekte. Da gibt es die unterschiedlichsten Mittel. Es gab ja auch hier letztens eine Anfrage der Grünen, wo auch noch mal dargestellt wurde, wie die Programme laufen, wie die Mittel abfließen. Und da wurde ja auch noch mal erarbeitet oder herausgearbeitet, dass es an der einen oder anderen Stelle des Mittelabflusses nicht so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen. Also einerseits müsste man die Förderprogramme dann auch dementsprechend evaluieren und gucken, warum laufen die Mittel nicht so ab, wie sie denn ablaufen sollten. Und das hat die Länderumfrage gegeben, dass wir wirklich eine Förderung brauchen für den Unterhalt und für den Betrieb und für die Instandhaltung der Radwegeinfrastruktur. Man kann sagen, alle 10 Jahre muss wirklich an so einen Radweg herangegangen werden. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie der Radweg genutzt wird. Aber da fehlt es an Förderinstrumenten und da müsste nachjustiert werden. Also Erhalt von Neubau. Und beim Radweg im Tourismus ist es ja so, dass die Kette so gut ist wie das schwächste Glied. Also das heißt, habe ich eine kleine Lücke in dem Radweg, wird das gesamte Produkt entwertet. Und deswegen ist dieser Fokus auf die Qualitätssicherung und den Lückenschluss so enorm wichtig für uns. Vielen Dank.
Noch eine Nachfrage?
Na, anschließend an die digitale Welt. Es ist ja so, dass die digitalen Wege, die durch Tourismusorganisationen sind, die sind ja in einem Pflegepool drin. Die auf freiem Markt sind, sind da von keinem kontrolliert. Also es wurde gesagt, die userbedingt sind. Und mir ist es ja selber schon beim Wandern passiert, dass man dachte, das ist ein offizieller Weg. In Wirklichkeit ist den nur einer gelaufen und hat ihn da reingestellt. Und man geht teilweise durch Sperrgebiete, teilweise durch gar nicht vorhandene Wegen oder die sind schon lange nicht mehr da oder da ist irgendwas passiert. Was kann aus Sicht des Tourismusverbandes geleistet werden oder Qualitätsstufen eingeführt werden, um da den Privaten noch mal etwas entgegenzusetzen? Oder gibt es da vielleicht sogar schon Gespräche für den freien Markt?
Ja, also wir arbeiten, wie gesagt, an dem Produkt digitale Datenqualität. Wir geben Empfehlungen heraus. Wir machen auch Schulungen, wie man die Daten in der Qualität verbessert. Und was wir benötigen, ist, dass wir quasi sichtbar werden von dem usergenerierten Content und KI-generierten, dass der kuratierte Content sichtbar wird. Da bedarf es aber auch natürlich nicht nur Schulung seitens der Tourismusorganisation, sondern auch der Wegeverantwortlichen, aber natürlich auch der Nutzer. Also der Nutzer muss sozusagen in der Lage sein, diese Unterscheidung zu treffen, damit nämlich nicht das passiert, wie geschildert.
Okay, und noch eine Nachfrage. Die erste Frage für Bündnis 90 Die Grünen stellt Matthias Gastel.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an Sie, dass Sie hier in den Tourismusausschuss gekommen sind. Meine Frage geht an Frau Golombek mit der Frage, ob es Ideen gibt, wie sich touristischer Radverkehr besser zusammenbringen lässt mit dem Alltagsradverkehr, dass wenn man in Infrastruktur investiert, dass dann diese sowohl touristisch als auch für die Leute, die zum Beispiel an den Arbeitsplatz pendeln, genutzt wird. Weil das ist ja nicht automatisch gegeben. Die Interessen können ja unterschiedlich sein. Die einen Verkehre wollen schnell ans Ziel kommen, die anderen wollen schöne Routen haben. Gibt es da Ideen, wie das zusammengebracht werden kann? Und ich versuche es noch mit einer zweiten Frage an den Herrn Gemke. Da würde ich gerne wissen, wie sich Klimaveränderung auf den Aufwand, Wege zu unterhalten, auswirkt. Ich war letztes Jahr wandern mit jemand aus dem Vorstand des Deutschen Alpenvereins und es war doch sehr interessant, da einige Dinge zu sehen, wie da der Aufwand eben immer höher wird, Starkregenereignisse und so weiter. Aber auch, da gehört dann auch dazu, vor dem gleichen Hintergrund, das mit den Hütten, für Übernachtungen bei Wandern, mit der Wasserversorgung, mit Verpflegungsversorgung. Vielleicht können Sie auch dazu ein bisschen was sagen.
Dann geben wir erst Frau Golombek das Wort und dann direkt rüber zu Herrn Gemke, wenn Frau Golombek fertig ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ja, Alltagsradverkehr und Radtourismus zusammendenken ist natürlich wichtig. Es gibt viele Aspekte, die den Radverkehr betreffen. Gesundheitliche Vorteile, man hat das Radwegenetz, was natürlich für den Tourismus wichtig ist und für den Alltag genutzt werden kann. Wir brauchen da ein besseres Zusammenspiel der unterschiedlichen Bereiche. Also das Verkehrsministerium hat ja jetzt auch den Bereich Tourismus auch in der Grundlagenuntersuchung Radtourismus schon an sich genommen, also dass da mehr Synergien entstehen, da auch zusammenzuarbeiten, weil natürlich die radtouristische Infrastruktur hat hohe Qualitätsstandards. Das sieht man an den Qualitätsstandards der ADFC-Radrouten. Und diese können und sollten natürlich auch gerne auch auf die Alltagsradverkehrsinfrastruktur adaptiert werden. Danke.
Ja, Frau Vorsitzende, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf für den Deutschen Wanderverband, für die Einladung. Gestatten Sie mir am Anfang der ersten Frage eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Thomas Gemke, ich bin Vizepräsident des Deutschen Wanderverbandes. Den Deutschen Wanderverband gibt es schon seit 1883, also gewandert wurde immer. Im Moment ist es total im Trend. Wir haben 60 Mitgliedsverbände, das heißt, wir sind der Dachverband der Wanderverbände. Es geht nicht wie beim ADFC, das ist alles ADFC. Bei uns gibt es in Regionen dann einzelne Wanderverbände. Wir haben 450.000 Mitglieder. Ich sage immer selbstbewusst, dass es mehr Mitglieder als der Kanu-, Ruder- und Segelverband zusammen haben. Die Menschen sind in Wandervereinen engagiert. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, immer andere in der langen Zeit. Und Klimawandel ist in der Tat ein Problem. Wir müssen uns da etwas umstellen. Wir müssen auch die Wanderer neu denken. Wir haben jetzt nicht die Probleme wie Alpenwandern, Hochgebirge, kein Wasser. Wir sind mittelgebirgslastig natürlich als Wandervereine, wo noch relativ genug Wasser da ist. Wir arbeiten sehr viel mit den Touristikern zusammen, auch mit den Übernachtungsbetrieben. Also nicht Hüttenromantik oder im Hochgebirge ist etwas anders. Wir müssen allerdings Wegemarkierung neu denken. Oft haben sie wegen dem Borkenkäfer 500 Meter keine Möglichkeiten mehr, ein Zeichen dran zu machen. Wir müssen Wege öfters umlegen. Wo Borkenkäferflächen weg sind, müssen sie Wege neu verlegen. Teilweise wird es digitalisiert von unseren Wegemarkierern, direkt in Geodatenportal eingespielt, das klappt. Wir müssen auch Wandern neu denken. Vielleicht fängt man nicht immer erst um 9 Uhr, 10 Uhr die Wanderung an. Vielleicht muss man schon um 7 Uhr losgehen, um andere Zeiten mitzunehmen. Oder was uns wichtig ist auch, ich bin jetzt im Rotersteich im Vorstand drin, da machen wir jetzt, gibt es ein Modellprojekt, müssen wir diese Bänkebereiche, Ruhebereiche vielleicht irgendwie mit Segeln versehen, dass man Schatten hat und nicht nur die pralle Sonne den ganzen Tag hat. Also Klimawandel ist schon da, aber das Beste ist ja am Wandern. Der beste Beitrag gegen Klimawandel ist Wandern in der heimischen Region. Deshalb sage ich immer wieder, Wandern ist die nachhaltigste Form der Fortbewegung. Und bevor wir eine Kreuzfahrt, eine Flugreise überlegen, oder ich habe kein Mitleid damit, dass jetzt 1000 Bergwanderer im Himalaya festgesessen haben. Geht in den Mittelgebirgen wandern, dann tut er was Konkretes gegen Klimaanpassung und Klimawandel.
Gibt es noch eine Nachfrage, Herr Gassle?
Ja, aber da reicht, glaube ich, die zweite Runde.
Die können Sie ja schon mal stellen und dann gibt es die Antwort in der zweiten Runde. Kann ja, man das
okay. Ihnen, Herr Gabke, noch mal ansetzen mit der Frage, inwiefern das Wandern eine Alternative auch gerade in den Mittelgebirgsregionen, die Sie angesprochen haben, darstellen zu dem sterbenden alpinen Skisport, für den es einfach keine Sicherheit mehr gibt. Und inwiefern sind da Maßnahmen möglich, dass auch ganzjährig gewandert wird? Es ist ja nicht unbedingt nur eine Sache für Frühjahr, Sommer und Herbst. Was braucht es da für Rahmenbedingungen?
Sie dürfen gerne noch anfangen. 24 Sekunden haben Sie noch, Herr Gemke.
Dann will ich schnell machen. Erstmal selbst Winterwandern ist total im Trend. Wir machen einen Winterwandertag, das ist ganz spannend. Aber Sie haben recht, gerade im Mittelgebirge wird es schwieriger, alpin im ganzen im Jahr übergangsmäßig zu sein. Mit Kunstschnee wird es ja viel gemacht. Das ist eine tolle Chance, auch im Winter zu wandern, länger in den Herbst rein zu wandern, Frühjahr schon eher anzufangen. Ich glaube, Wandern ist mittlerweile in Mittelgebirgsregionen total im Trend und viele sehen es auch als Ersatz schon für die kurze Wintersportsaison.
Okay, das war doch mal kurz und knapp. Ja. Und jetzt können Sie noch überlegen, ob Sie gleich noch mehr dazu antworten wollen. Die erste Frage für die Linken stellt Katalin Jenburg.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch von mir. Schön, dass Sie da sind, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Die Fahrradinfrastruktur ist ja eine niedrigschwellige Mobilitätsinfrastruktur und gute Radwege überall helfen, also nicht nur dem Tourismus, sondern dann auch der Mobilität der lokalen Bevölkerung, ist ja eine Binsenweisheit. Und deswegen ist also im Prinzip der Fahrrad- und auch der Wandertourismus, der als Kurzzeittourismus wohnortnah stattfinden kann, auch ein niedrigschwelliges Angebot, vor allem für Menschen mit wenig Geld. Ich kenne auch sehr viele Leute, die jetzt diesem Trend, den sie sehr lebendig vorgetragen haben, folgen. Insofern teile ich das und würde ganz gerne den ADFC deswegen fragen, welche Potenziale sieht der ADFC für die Förderung des Radtourismus, gerade auch als niedrigschwelliges Angebot für Menschen mit geringem Einkommen? Und was müsste getan werden, um dieses Segment gezielt zu fördern, gerade auch für Familien mit Kindern? Und welche strukturellen, institutionellen und gesetzlichen Voraussetzungen über finanzielle Förderprogramme hinaus braucht es, um ein dichtes, sicheres, bundesweites und qualitativ hochwertiges Radwegenetz zu schaffen, um die Potenziale des Radverkehrs insgesamt zu steigern? Und gibt es Beispiele dafür, aus denen wir lernen können? Vielen Dank.
Frau Kohls. Das waren jetzt schon zwei Fragerunden von der Komplexität. Ich lege einfach mal los. Schönen Dank für die Einladung und schönen Nachmittag in die Runde. Ich fange mal so an. Der Radtourismus oder der Radverkehr ist eine sehr egalitäre und gleichzeitig auch sehr gesunde Bewegungsform. Also das ist eine Aktivität, die steht eigentlich fast allen Menschen offen, auch durch erschwingliche Angebote. Es ist gleichzeitig gesellschaftliche Teilhabe, die auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördert. Es ist einfach Stressabbau und Erholung. Es ist Familienzeit und soziales Miteinander, Sport und Gesundheit. Deswegen ist auch die Beliebtheit von Radtouren und Radurlaub seit Jahren ungebrochen. Die sozialen Aspekte sind sehr spannend. Also das ist ja wirklich finanziell sehr flexibel und deshalb machen es auch so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Radreisen und Tagesausflüge sind eigentlich für alle Einkommensschichten zugänglich, weil sie ganz hervorragend an die jeweiligen individuellen Bedarfe angepasst werden können und auch an die Vorlieben, also die Möglichkeiten von Unterkünften. Das geht also wirklich vom einfachen Campingplatz bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Beim Essen ist es ähnlich, vom mitgebrachten Butterbrot bis zur Sterneküche. Fahrräder gibt es in verschiedensten Ausstattungen auch und verschiedenste für verschiedenste Anforderungen und Wünsche. Für jeden Geldbeutel ist eigentlich was dabei. Und da sind besonders die Tagesausflüge ein besonders niedrigschwelliges Angebot. Und wir wissen auch aus unseren Untersuchungen von der Radreiseanalyse, 98% der Menschen, die Tagesausflüge machen, starten vor ihrer eigenen Haustür. Das heißt, auch gesellschaftlich ist das sehr, sehr wertvoll, sage ich mal, der Radtourismus im Rahmen dieser Möglichkeit, sich zu bewegen in der Freizeit und auch Spaß zu haben und sich gesund zu bewegen, kommen Menschen unterschiedlichster Couleur zusammen. Das kann man unterstützen, auch noch durch preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten zum Beispiel oder sehr günstige Leihradsysteme. Es ist auch wichtig, die Radreisenden nutzen im Verhältnis zu anderen Reiseformen sehr überdurchschnittlich den öffentlichen Verkehr. Also 30-40% reisen damit an und ab. Das heißt, da brauchen wir wirklich dann qualitativ gute, ausgebaute Mitnahmemöglichkeiten im Nah- und Fernverkehr und auch Barrierefreiheit an den Bahnhöfen. Gerade weil der Radtourismus aber so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, ist auch dieses wirtschaftliche Potenzial gar nicht zu unterschätzen, was der Radverkehr im touristischen Bereich hat, insbesondere eben im ländlichen Raum, auch in den strukturschwachen Gebieten. Das ist ein sehr beliebtes Freizeitvergnügen. Viele Menschen haben bereits Erfahrungen damit gemacht, mit eigenen Ausflügen im Urlaub. Und der größte Teil dieser Wege führt auch durch den ländlichen Raum. Also gerade diese Regionen können von diesem Trend zum Fahrrad eben auch sehr stark profitieren. Und ich sage jetzt hier wirklich meine Hausnummer, also das geschätzte Gesamtausgabevolumen im Radtourismus in Deutschland betrug 2023 23 Milliarden Euro. Also das ist wirklich ein wichtiger Betrag für unsere Volkswirtschaft. Das heißt, Radtourismus trägt ganz bedeutsam auch insgesamt zur gesamttouristischen Wertschöpfung bei und hat praktisch immer ein Positivsaldo. Also ich komme ja eigentlich eher aus der Verkehrspolitik. Da ist ein Nutzen-Kosten-Verhältnis wie bei den touristischen Radwegen. Ich sage jetzt hier mehr die oberste Level, der Weser-Radweg mit der meistbefahrene Radfernweg, der hat ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 47:1. Wenn wir wissen, bei den Bundesfernstraßen sind wir bei 1:1 schon stolz, dann ist das eine Dimension. Gleichzeitig ist ja Radtourismus auch, wenn man es gut macht und den konsequent ausbaut, auch ein Treiber, um Mobilitätsbarrieren abzubauen. Also gerade an Bahnhöfen, wenn man da Barrierefreiheit herstellt, dann ist das zum einen für den Fahrradtouristen gut, aber das ist auch eigentlich gut für alle, gut für mobilitätseingeschränkte Menschen, für Menschen mit Gepäck, mit Kinderwagen. Das ist sozusagen ein Türöffner für einen, für die attraktive Verknüpfung auch der beiden Verkehrsarten. Und es trägt, wenn wir die Infrastruktur gut gestalten, Svenja Golombek hat das ja schon so ein bisschen dargestellt, ist es ganz wesentlich auch für die überörtlichen Verbindungen im ländlichen Raum. Das heißt, es trägt da auch sehr zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort bei. Es schafft bezahlbare Mobilität für alle. Und gleichzeitig kommt es aber der lokalen Bevölkerung auch zugute, weil dort doch dann das touristische Radwegenetz oft die Grundlage ist, auch für, für den Alltagsradverkehr. Und dadurch eben gleichzeitig das auch die Nutzung der örtlichen Bevölkerung steigert und einlädt, quasi vor der eigenen Haustür das auch mal auszuprobieren. Wir haben auch diesen Trend, dass es die Radnutzung...
Sie müssen zum Ende kommen.
Okay, dann sage ich noch mal einen Satz. Ich dachte, wir haben zwei Fragen.
Ja, es kommt noch eine zweite Fragerunde. Okay, Sie dürfen gleich noch weitermachen.
Ah, super.
Sie kriegen noch mehr Fragen gestellt.
Ich da ab und noch einen Satz, es ist ganz wichtig, also... Wir haben ein hohes Potenzial im Radtourismus und im Radverkehr insgesamt, aber es fahren nach wie vor noch nicht so viele Menschen, wie wir uns das alle wünschen würden. Also Potenzial sind 64 Millionen, die sich das aber, wovon sich wirklich die Hälfte zumindest vorstellen könnte, demnächst mit dem Fahrrad in der Freizeit und im Urlaub.
Dann gehen wir jetzt in die zweite Runde. Für die CDU-CSU-Fraktion stellt die zweite Frage Frau Dr. Cornelia Nettbaben der Erde.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Gemke. Herr Gemke, Sie haben das Thema Haftungsrisiken im Wald angesprochen mit aufgestellten Bänken und so weiter. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach eine praxisnahe Haftungsfreistellung jetzt im Bundeswaldgesetz ausgestaltet werden, jetzt ohne den Naturschutz zu schwächen? Oder sehen Sie da andere Stellschrauben, mit denen wir das Problem beheben könnten?
Herr Gemke. Also die Haftungsfrage für waldtypische Gefahren ist ein Riesenthema. Das ist einmal für die Waldbesitzer ein Thema, die wollen ja auch nicht dafür haften, für Tourismus ein Thema und für die Wanderer ein großes Thema, weil wir unterhalten ja auch Wanderhütten oder Infrastrukturbänke und sowas. Und wenn dann nicht klar ist, wenn mal ein Ast runterfällt, wer haftet dafür, dann wird es schon ein Problem. Und viele haben auch keine Lust mehr, noch irgendwas zu machen, weil sie einfach die Gefahr nicht sehen. Wir brauchen im Bundeswaldgesetz, wenn das mal wieder angepackt wird, einfach eine klare Definition, was Verkehrssicherungspflicht umfasst, dass nicht der Waldbesitzer und das auch nicht die Wandervereine dafür haften, wenn mal ein Ast runterfällt. Man kann nicht pausenlos kontrollieren. Man macht ja schon teilweise zweimal im Jahr Begehungsprotokolle, zum Teil der Bürokratieabbau, und schreibt dann auf, ihr habt das kontrolliert, alles war in Ordnung. Aber da eine klare Regelung zu haben und nicht die Gerichte nachher entscheiden zu lassen. Es gibt ja die ominöse Entscheidung von vor 15 Jahren aus dem Sauerland, wo ein großer Ast jemand auf den Kopf gefallen war, die schwer verletzt war, die Frau, wo dann wieder nachher der Waldbesitzer haften musste. Das verunsichert die Menschen. Da müssen klare Regelungen geschaffen werden, dass wir das hinbekommen. Das geht auch mit Naturschutz einvernehmlich, denn wir als Wanderverband machen ja die Wegemarkierung. Wir markieren 300.000 Kilometer Wege in Deutschland, die Mitgliedsverbände bei uns. Davon haben wir etwa 20.000 Wegemarkierer und Wegemarkierinnen. Und das ist ja die Kernkompetenz der Wandervereine und trägt auch was bei zum Umwelt- und Naturschutz. Wegelenkung, das Besucherlenkung, die Menschen auf den Wegen bleiben, ist ja eben angesprochen worden, wer nur digital geht, geht beim Bauer fast durch die Scheune, der nächste findet die Tour auch voll, aber der Landwirt und der Waldbesitzer finden es nicht toll. Und ich gehöre zu den Menschen, die es toll finden, dass meine Vorfahren das Waldbetretungsgebot den Fürsten und Grafen abgeluchst haben. Das ist ein hohes Gut, wo ich auch darum kämpfe, dass das so bleibt. Und man muss auf der einen Seite auch Waldbesitzer verstehen, dass nicht jeder kreuz und quer durch den Wald gehen kann. Bitte, Besucherlenkung ist ganz wichtig. Und da leisten die Wanderverbände, glaube ich, einen ganz guten Beitrag, dass wir das mit der Wegemarkierung schaffen. Die machen wir noch weitgehend ehrenamtlich. Das wird auf Dauer auch nicht gut gehen. Erste Länder, Kommunen unterstützen uns dabei mit einer kleinen Aufwandsentschädigung. Oder auch die ganze Geschäftsstelle muss finanziert werden für die Infrastruktur. Ich sage mal flapsig, der ADAC zahlt ja auch nicht das Schild Potsdam 18 Kilometer. Nur von uns wird erwartet, dass es immer umsonst geht, Wegemarkierung im Wald. Das wird nicht funktionieren. Auch digitale Dienste nutzen wir, die Apps, wunderbar, ist in jeder Wanderausbildung Teil des Programms. Aber das ergänzt sich. Ich will, persönlich bin ich so ein Freund, immer mit dem Handy vor der Nase durch den Wald zu gehen. Da will ich auch mal abschalten und nichts hören. Mittlerweile haben wir ja fast überall guten Empfang. Aber man kann auch mal einfach gehen, über die Wegemarkierung machen. Das klappt auch ganz gut. Aber beides ist ein Thema. Das eine schließt sich nicht aus. Wir brauchen einfach beides. Wichtig ist mir, dass das irgendwann mal ein bisschen mehr bezahlt werden muss. Und wenn wir Wanderland Deutschland brauchen und das nachhaltige Form des Tourismus ist, bitte ich immer da auf allen Ebenen Unterstützung, dass wir irgendwie mal eine Anerkennung dafür kriegen. Aufwandsentschädigung reicht uns, aber irgendwie muss mal ein bisschen Geld fließen.
Dann würde ich da gerne direkt dran anknüpfen, ja, mit dem Geld fließen. Es ist uns ja mittlerweile auch vom Kompetenzzentrum des Tourismus ein Papier zugeleitet worden, die noch mal darauf, stark darauf eingehen, wie gesundheitsförderlich das Wandern ist. Also ich sage jetzt mal Waldbaden so als Stichwort und dergleichen. Wie sinnvoll halten Sie denn die Idee, dass man jetzt tatsächlich sich beispielsweise beim Gesundheitsministerium für Präventionsprogramme bezüglich Wandern bewirbt oder jetzt aber auch beim BMI im Sinne der Sportstättenförderung als Verein direkt mal einen entsprechenden Antrag stellt, um genau diese gesundheitliche Förderung darzustellen, um dann letztendlich damit die Kasse aufzubessern? Ja.
Also da sind wir völlig offen für. Unser Problem ist, erstens sind wir Sport. Bewegung. Im Sport könnten wir ganz andere Fördermöglichkeiten. Dann sind wir Umwelt- und Naturschutz, dann sind wir Gesundheit, völlig richtig, und wir sind Tourismus. Und unsere Lebenserfahrung ist, dass der eine sagt, der andere ist zuständig. Das ist so ein bisschen unser Problem. Da sind wir bei auf allen Ebenen. Wir haben auch schon ein Gesundheitsprogramm mit dem Gesundheitsministerium mal gemacht, eine sehr gute Idee. Wir bilden ja auch Gesundheitswanderführer aus. Dass man Bewegung im Wald macht, Übungen macht, eine ganz spannende Sache. Ich habe das selber mal mitgemacht, klappt also wunderbar. Waldbaden heißt ja nicht, dass man mit einem Badeanzug und Badehose in den Wald geht. Aber ich finde das toll, einfach mal eintauchen in den Wald, mal die Augen zuzumachen, Blätter rascheln hören und nichts zu machen. Das ist einfach gut. Ich habe das auch gelernt, dass Emotionen beim Wandern eine große Rolle spielen. Und das einfach mal zu hören und so Waldbaden mitzumachen, ist eine total spannende Sache. Das finde ich wirklich gut, dass wir darüber auch ins Gespräch kommen.
Ich hätte noch eine zweite Frage. Und zwar, jetzt haben Sie eben ja gesagt, der Deutsche Wanderverband ist sozusagen der Dachverband für 57 Unterverbände und Vereine. Ja. Nichtsdestotrotz nehmen wir ja auch wahr, es sind ganz, ganz viele Akteure unterwegs. Ob das jetzt die Naturparke sind, teilweise die Kommunen, teilweise Volkshochschulen, Deutsche Jugendherbergswerk, NABU und so weiter. Wie verständigen Sie sich mit all diesen Akteuren, dass quasi nicht alle auf die gleiche Idee kommen, jetzt diesen Weg zu reparieren oder da letztendlich die Bank abzunehmen?
Also erstmal, das ist in Deutschland unterschiedlich geregelt, aber im Regelfall ist es so, dass es einen gesetzlich verantwortlichen über Verordnung gibt, der die Wegemarkierung machen darf. Es dürfen im Regelfall nicht mehrere Institutionen im gleichen Bereich Wege markieren. Das ist geregelt. In Nordrhein-Westfalen ist es immer der Wanderverein. Teilweise machen es auch Touristikverbände in anderen Ländern. Das ist etwas unterschiedlich geregelt. Aber einer hat den Hut auf und das muss dann auch klappen. Es gibt ja nicht nur das Recht der Wegemarkierung, es ist auch eine gewisse Pflicht. Und wir Touristiker legen ja zu Recht auch Wert auf Qualität. Also wenn wir eine Vereinbarung haben, etwas Geld kriegen, dann muss auch einmal im Jahr oder auf kleinen Wegen alle 2 Jahre markiert werden. Das machen wir gerne, das funktioniert auch, das greift Hand in Hand. Wir sind in Naturparken in sehr vielen Gesprächen drin, vernetzen hilft und heute ist so eine Chance, sich weiter zu vernetzen.
Vielen Dank, Herr Gemke. So, jetzt kommen wir zur zweiten Frage der AfD. Herr Erdbrucker stellt die zweite Frage.
Frau Vorsitzende, ihr Lieben, herzlichen Dank. Frau Wegemann, ich habe auch eine Frage an Sie. Und zwar, Sie haben ja bereits herausgestellt, dass es ja offensichtlich eines der größten Probleme ist, die ganzen Wanderwege von der Infrastruktur her zu erhalten. Was Sie aber in Ihrem Bericht auch gemacht haben, Sie haben auch einen Lösungsansatz aufgezeigt, nämlich eine Öffnung von GRW und GAK, GAK, entschuldigen Sie bitte. Und da hätte ich jetzt meine Frage, hat denn der DTV Überlegungen, wie man die Mittelallokation zur Instandhaltung der touristischen Infrastruktur idealerweise, aus Ihrer Sicht idealerweise organisieren könnte? Und haben Sie eine Vorstellung, wie hoch zum Beispiel ein entsprechender dann vorzunehmender Haushaltstitel angelegt werden sollte? Vielen Dank.
Vielen Dank für die Frage. Also das Thema GAW-Mittel erhöhen und stärker in die touristische, für die touristische Infrastruktur öffnen, haben wir bewusst mit in die Stellungnahme genommen, weil die GAW-Mittel und die GAK-Mittel die wichtigsten Fördertöpfe für den Tourismus sind. Und jeder 5. Euro aus dem Fördertopf fließt in touristische Infrastrukturen und fördert für mehr Wertschöpfung im Tourismus. Und von daher betrachten wir mit Sorge, dass hier die Mittel kontinuierlich gekürzt werden sollen und auf, ja, mit einem Verlust von 40 Millionen auf 640 runtergekürzt werden sollen. Das sehen wir mit Sorge. beim Thema Infrastruktur der Wege, Wander- und Fahrradinfrastruktur. Sehen wir, bin ich so ein bisschen, können Sie noch mal ganz kurz.
Wie hoch sollte denn dementsprechend der Bundeshaushaltstitel sein, den Sie dann da einreichen würden, und was wäre für Sie die ideale Art und Weise, sowas zu organisieren?
Jetzt fällt es mir schwer.
Also was wäre Ihnen denn am liebsten?
Vielen Dank für die Konkretisierung. Also am liebsten wäre natürlich, dass wir eine passgenaue Förderung bekommen. Und gerade beim Thema Unterhalt und Instandsetzung von Wegen fehlt uns leider auch eine ganz, ganz, ganz konkrete Hausnummer, wie die teuer und wie hoch der Bedarf ist. Also das ist eine Zahl, die wir gerade auch versuchen, in der neuen Grundlagenuntersuchung mit zu erheben, weil die bislang am Markt fehlte. Und das ist ja oft der Fall, dass man Fragen gestellt wird und man fängt so ein bisschen an zu schwimmen, weil es hier wirklich an konkreten Zahlen, Daten, Fakten fehlt. Also das wird eine Zahl sein, die wir dann im April 2026 dem Ausschuss dann mit an die Hand geben können und liefern können.
Vielen herzlichen Dank. Also es ist bereits für nächstes Jahr dann sozusagen Aussicht, dass man dann auch mal wirklich mal eine Summe sozusagen einmal vor Augen kriegt, was es eigentlich da ist. Vielen Dank, dass Sie mir geantwortet haben, dass Sie da bereits dran sind. Das war eigentlich das Wichtigste für mich. Vielen herzlichen Dank nochmal.
Sie haben noch ein bisschen Zeit, Herr Brugger. Möchten Sie noch? Oder ist alles gut?
Ich spende meine Zeit.
Sehr gut. Dann stellt die zweite Frage für die SPD Stefan Zierke.
Ja, meine Frage richtet sich an Frau Kolumbeck und Frau Hegemann, also an ZIV und DTV, und zwar Thema Radwegeinfrastruktur. Der Herstellerverband also tut ja mehr, immer mehr auch für sichere, gute Rad-Equipment, also Fahrräder und Eiswasser drumherum. Und die Infrastruktur, die Diskussion haben wir ja allmählich, kann dem wahrscheinlich nicht standhalten. Also es geht um S-Pedelecs, also diese schnellen Pedelecs, es geht um normale Pedelecs und um die muskelbetriebenen Fahrräder, die sich ja immer mehr auch auf einer eigentlich kleineren Infrastruktur begegnen. Ich sage nur Thema Bergauffahren. Also A, wie sieht der ZIV die Sicht auf die Entwicklung, die, also die gut ist, ne? Also ist jetzt keine Kritik zur Infrastruktur. Und wie sieht der DTV die Kommunen oder die Landkreise, ob sie dem schon gewachsen sind, ob sie die Risiken kennen, ob Sicherheitsrisiken sind oder Begegnungsrisiken? Also gibt es da schon eine Erkenntnis oder ist es das, wo wir uns noch mehr mit beschäftigen sollten und beraten sollten oder auch vielleicht gesetzgeberisch eingreifen sollten?
Habe ich richtig? Erst Frau Golombek, dann Frau Hegemann, Stefan, oder? Okay, machen wir es mit der Reihenfolge.
Ja, vielen Dank. Ihre Frage bezieht sich jetzt explizit auf S-Pedelecs oder soll ich im Allgemeinen nochmal?
Auf die drei verschiedenen, also auf die S-Pedelecs, auf die normalen Pedelecs und auf die muskelbetriebenen, die sich ja alle eigentlich auf einer Infrastruktur irgendwie treffen, aber doch unterschiedliche Geschwindigkeiten, Sicherheitsanforderungen und so weiter haben.
Genau, also ich meine, gut, es gibt ja die Unterschiede zwischen den S-Pedelecs und den normalen Pedelecs. Die S-Pedelecs sind ja nicht überall zugelassen. Natürlich hat das Pedelec in den letzten Jahren auch im Tourismus einen immer höheren Stellenwert bekommen. Man sieht es auch in der ADFC-Radreiseanalyse, immer mehr Radreisende nutzen das E-Bike in der Freizeit. Wir hatten auch das Thema im Mittelgebirge heute auch. Dort ist das E-Bike ein Gamechanger für den Ganzjahrestourismus, wie es jetzt auch für das Wandern angesprochen worden ist. Also dort wird explizit auch investiert in das Thema E-Bike, E-Mountainbike spielt da auch eine Rolle. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, nicht nur das E-Bike hat den Markt revolutioniert, wir haben natürlich auch ganz viele andere Fahrradtypen, die den Radtourismus in den letzten Jahren auch immer weiter verändert haben. Einmal das Mountainbike, was sehr stark angenommen wird, aber auch das Gravelbike, also da besteht auch der Bedarf nach attraktiven Routen für Gravelbiker, aber auch für Mountainbiker, die es noch nicht überall gibt. Also da besteht auf jeden Fall der Bedarf auch nach weiterer Infrastruktur, die dieser Zielgruppe gerecht wird. Also wir reden von 16 Millionen Mountainbikenden, also was in der Summe mehr sind als fußballspielende Deutsche, die sich dafür interessieren. Im Urlaub nutzen fast 9 Millionen Menschen das Mountainbike, das Gravelbike, da sind wir bei 3 bis 4 Millionen. Also da ist noch ein großer Bedarf auch an Infrastruktur da. Und vielleicht auch noch mal zu erwähnen, dass bei dem Unterhalt, bei Genehmigungsprozessen, aber auch bei dem Thema Verkehrssicherungspflicht, dies aktuell oft auch noch in der Hand von den Vereinen vor Ort, wie das jetzt auch beim Wanderverband angeklungen ist, in ihren Händen liegt und da auch auf jeden Fall der Bedarf da ist nach finanzieller und bürokratischer Entlastung für die Vereine.
Dann schließe ich gerne an und ergänze gerne. Also richtig erkannt, wir haben einen Zuwachs an sehr unterschiedlichen fahrradtouristischen Produkten, S-Pedelec, Pedelec. Wir haben auch nochmal das ganz normale Biobike, wir haben Gravelbikes und so weiter. Und mit den neuen Produkten ändern sich natürlich auch die Anforderungen an die Infrastruktur. Und es kommt ein bisschen erschwerend hinzu, dass wir auf der Infrastruktur relativ viele Produkte haben. Also einerseits viele Produkte, aber auch relativ viele Nutzergruppen ansprechen wollen. Und jeder hat die Erfahrung vielleicht mal gemacht, wenn man mit einem Biobike unterwegs wird und wird von einem Pedelec überholt, dann fühlt sich das nicht gut an. Und man bekommt gleich so ein Bild, wie ist das denn auf der Straße? Auf der Straße ist es klar geregelt, hier fahre ich 50, hier fahre ich 70, hier darf ich 130 fahren, etc. Das haben wir bei den Radwege und der Radwegeinfrastruktur nicht. Also da sehen wir auch, je nachdem, wie viel Druck auf der Trasse ist, also wie stark das Produkt nachgefragt ist, es ist ein Leuchtturmprodukt, sehen wir auch hier zunehmend Herausforderungen und auch Nutzungskonflikte durchaus. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Radwegeinfrastruktur ja sehr positiv bewertet wird. Wir machen regelmäßige Marktforschung, Umfragen und fragen auch immer sehr genau so, wie zufrieden bist du denn mit der Radwegeinfrastruktur? Da unterscheiden wir jetzt nicht insbesondere den E-Bike-Fahrer, sonstiges, sondern wir rollen das ja auf die Radnutzer und Radreisenden aus. Und da bekommen wir in der Gänze immer eine sehr gute Bewertung. Genau, ich würde vielleicht, weil wir jetzt über Infrastruktur und gute Infrastruktur reden, auch noch gerne unser Premium-Produkt ansprechen, und zwar das Radnetz Deutschland, weil wir haben ja gesagt, dass wir sehr unterschiedliche Qualitäten haben in den Produkten, und mit dem Radnetz Deutschland, mit den inzwischen 13 nationalen Radrouten, den Degenrouten plus dem Radweg Deutsche Einheit, haben wir wirklich ein Premium-Produkt geschaffen, wo ja auch seit 2021 dankenswerterweise der Bund in die Verantwortung gegangen ist und die Koordinierung übernommen hat. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die Koordinierung gerne auch der DTV damals gehabt hätte, aber es ist so, so, so gut zu sehen, wie toll die Koordinierung seitens des Bundes läuft, und es ist auch dort in den richtigen Händen, weil der Bund dort wirklich nicht nur Koordinator, sondern Moderator ist und auch sozusagen alle Facetten des Radtourismus in den Händen hat. Das ist die Befahrbarkeit, das ist der Lückenschluss, das ist die Qualitätssicherung, das ist die Ausschilderung, das ist aber auch das Thema digitale Daten, das wird erhoben, und das ist, wollte ich auch noch mal sagen, dass das wirklich auch etwas ist, was man hier auch sehr positiv herausstellen sollte.
Vielen Dank. Die nächste Frage für Bündnis 90 Die Grünen stellt Matthias Gast.
Dankeschön. Ich habe eine Frage an die Frau Kohls vom ADFC, eine Frage, die ich schon einer anderen Person in der ersten Runde gestellt habe. Wir reden jetzt hier über den Radtourismus, der eigene Anforderungen hat an die Infrastruktur. Aber wir wollen ja auch den Radverkehr im Alltag voranbringen. Wo sind da Gegensätze, Schwierigkeiten, beides zusammenzubringen? Aber wie kann es dort, wo es möglich ist, dann auch tatsächlich so gemacht werden, dass das eine vom anderen profitiert, der Alltagsradverkehr vom touristischen und umgekehrt? Das ist die Frage. Und dann möchte ich gerne Frau Golombek noch mal mit einer Frage konfrontieren, weil Sie hatten in Ihrem Bericht das Thema Genehmigung von Mountainbike-Strecken angesprochen oder thematisiert, dass das eben schwierig ist. Das ist ja klar, da sind ja auch diverse Konflikte vorhanden. Und meine Bitte ist, dass Sie das aufzeigen. Und vielleicht haben Sie ja auch Erfahrungen, wie man sowas auflösen kann, dass es dann nachher ein Ergebnis gibt, mit dem alle entsprechend leben können.
Die erste Frage ging an Frau Kohls, glaube ich, ne? Ja. Frau Kohls.
Ja, vielen Dank. Also das ist wirklich der große Hebel, sage ich mal, die Synergieeffekte zwischen Alltags- und Radtourismus zu heben. Ich glaube, es gibt eher gar nicht so viele Unterschiede, sondern eher so viele Ähnlichkeiten, die wir viel besser zusammendenken müssen. Und da sind dann auch die Stellschrauben, um das zu optimieren. Also das eine ist, wenn man jetzt guckt, was sind besondere Gruppen, die wir noch aufs Rad bringen wollen, also sowohl im Alltag oder wo wir es attraktivieren wollen für den radtouristischen Bereich, wie jetzt zum Beispiel Familien mit Kindern oder Menschen, die sich noch nicht so trauen, die vielleicht schon mal mit dem Fahrrad im Tourismus gefahren sind, dann ist ganz klar die Verkehrssicherheit und eine gute, durchgängige Radverkehrsinfrastruktur. Das ist für beide Bereiche. Also wir brauchen bundesweite, durchgängige Netze mit einer guten Wegebreite, mit einer guten Oberflächenbeschaffenheit, verkehrssicher, einladend, jetzt im radtouristischen, wenn man jetzt an Familien denkt, auch speziell noch abseits des Kfz-Verkehrs oder wenig frequentierte Strecken oder idealerweise dort, wo das gemeinsam stattfindet, separiert, also mit eigener geschützter Radverkehrsinfrastruktur, Gestaltungsprinzip logischerweise fehlerverzeihend, also gemäß der Vision Zero, sage ich mal. Und das gilt ja im Radtourismus, wenn wir nicht gerade durch den Wald fahren, völlig separat, gilt das ja dort genauso. Und gleichzeitig haben die Kommunen vor Ort was davon. Es ist auch beim Zusammendenken ganz großes Potenzial. Das ist, glaube ich, noch ein Hemmnis, also dass der Radtourismus oft in anderen Häusern, also wir sehen es hier beim Bund ja auch, angesiedelt ist, also eine Wirtschaft oder Verkehr. In manchen Ländern ist es zusammen, trotzdem sind es oft verschiedene Ressorts und Marketingleute haben nicht unbedingt gutes Radverkehrs-Know-how. Da braucht es tatsächlich Fortbildung, Ausbildung und natürlich eine personelle Aufstockung vor allen Dingen in den Ländern auch, beim Bund auch, aber vor allen Dingen in den Bundesländern und da ein Zusammenspiel in der Verwaltung, also so dass man wirklich radspezifische Fortbildungen beispielsweise ansiedeln würde. Beim BALM gibt es ja, beim Mobilitätsforum Bund gibt es ja diese Fortbildungsprogramme im Radverkehrsbereich, dass man sagt, wir weiten die aus, um ein touristisches Segment und auch mit speziellen radtouristischen Formaten, wertet man vielleicht noch die anderen Formate, die es schon gibt, aus. Dafür müsste das Mobilitätsforum Bund natürlich auch ressourcentechnisch noch besser aufgestellt werden. Das kann man immer spiegelbildlich sagen. Das ist im radtouristischen Segment so und das ist für den Alltagsverkehr gilt das auch. Da ist schon sehr viel passiert. Man kann auch positiv sagen, es gibt auch hervorragende Beispiele, wie solche Netze dann aussehen sollen. Also wenn man ein vollständiges Netz hat für Alltag und Tourismus, das ist auch was wir als ADFC bundesweit fordern, kann man aber gucken, wir fangen da nicht bei Null an. Wir haben hervorragende Blaupausen wie eine integrierte Netzplanung in Baden-Württemberg. Die bauen sowohl die touristischen Leuchttürme aus und machen das ganz systematisch. Und gleichzeitig haben sie eine systematische Netzplanung, wo sie gucken, wie wird die Führung an Landes- und Bundesstraßen, also im überörtlichen Netz, ausgerollt. Und das dann auch noch wieder für die kommunalen Netze, das alles zusammen. Und das wird dann immer mehr verfeinert, sodass wir wirklich dann diesen Zustand hätten. Das heißt, man kann nach Baden-Württemberg gucken, man kann nach Schleswig-Holstein gucken, wie das geht und das insgesamt ausrollen. Und da ist natürlich auch das Stichwort Wissenstransfer, dann sind wir wieder beim Mobilitätsforum Bund, ganz wichtig, neben Geld. Aber das ist eben, Geld ist nicht alles, das haben wir auch gerade von Frau Hegemann gehört. Mittelabfluss ist dann eher eine Schwierigkeit.
Frau Golombek, den Rest der Zeit?
Ja, ich beeile mich. Konkretisierung zum Genehmigungsverfahren. Wir haben auch das Thema Verkehrssicherungspflicht, was vielleicht im gleichen Schritt genannt werden kann. Also vorneweg, Mountainbike Trails, naturnahes Radfahren ist geregelt im Bundeswaldgesetz. Radfahren ist auf Straßen und Wegen erlaubt. Das heißt, Regionen, die ein neues Netz schaffen möchten, ein bedarfsgerechtes Netz, müssen neue Trails genehmigen. Und machen dies zum Besuchermanagement, zur Besucherlenkung, also um ein legales, attraktives und bedarfsgerechtes Angebot schaffen zu können und hier den Erholungsverkehr im Wald zu nutzen, was nicht dem Zielen des Naturschutzes widerspricht. Also genau. Und das Problem bei den Genehmigungsprozessen, die Zeit rennt davon, Dauer und Umfang der Genehmigungsprozesse. Es gibt teilweise kein Zusammenspiel der unterschiedlichen Behörden, sei es die Forstbehörden, die unteren Naturschutzbehörden, die von der einen Seite Trails genehmigen wollen, also die Forstbehörde genehmigt ist, die Stadtverwaltung genehmigt ist, aber die untere Naturschutzbehörde ist sich unsicher und das zieht sich auch weiter fort, auch in die Haftungsgestaltung und in die Haftungsfragen auch zum Thema Verkehrssicherungspflicht. Und genau.
Vielen
ich würde
Dank.
Gerne noch mehr sagen, aber die Zeit ist aus.
Vielleicht fragt Frau Genburg Sie, von den Linken gibt es noch eine Frage. Katharine Genburg ist die Nächste.
Ja, Frau Vorsitzende, wen werde ich wohl fragen? Nein, ich knüpfe natürlich an die vorhergehende Frage noch mal an, denn ich fand es ganz spannend, dass Sie das noch mal gesagt haben mit der Wertschöpfung von den 23 Milliarden. Das ist ja eine Hammerzahl, habe ich mir gleich notiert. Ich würde daran anknüpfend jetzt auch noch mal fragen, also die Frage war ja ursprünglich, welche Beispiele sehen Sie noch? Auch daran, damit verbunden vielleicht zum Blick in die Zukunft, was fordern Sie konkret? Denn es wäre ja möglich, dass wir eine Integration von Radnetzen in bundesweite Mobilitätsplanung oder sogar den Bundesverkehrswegeplan vorsehen könnten. Tolles Thema. Ich sehe schon Stirnrunzeln bei den Konservativen in diesem Raum. Spannende Frage. Wie sehen Sie das eigentlich?
Frau Kohls.
Ja, dann mache ich einfach mal Feuer frei, damit es jetzt ein bisschen aufregender wird am späten Nachmittag. Ja, in der Tat sieht der ADFC das so, dass wir sagen, wir brauchen eine Weiterentwicklung des Bundesverkehrswegeplans hin zu einer integrierten Gesamtstrategie im Sinne von der Integration auch der aktiven Mobilität als eigene Säule, also Fuß- und Radverkehr. Das kann man sich dann so vorstellen, dass wenn es diese Weiterentwicklung, die ja auf dem Weg ist zum modernen Mobilitätsplan, dass man dann die nationale Fußverkehrsstrategie und den nationalen Radverkehrsplan dort als Teilstrategien integriert mit eigenen Zielen. Also ne, das sind schon sehr eigene Themen, das ist klar, aber wir finden, das gehört da rein. Also Radverkehr ist nicht immer, sondern man muss das zusammendenken und man muss auch konkrete Ziele setzen in so einer integrierten Gesamtstrategie. Das heißt, welchen Modal Split wo wollen wir hin? Wie erreichen wir eine gute Mobilität für alle, sozial gerecht, ökologisch verträglich? Der Klimawandel wird uns nicht loslassen. Trotzdem wollen Menschen weiter Auto fahren, weiter Rad fahren. Wie kriegen wir das zusammen gut hin und ausgewogen für verschiedene Bevölkerungsgruppen? Wir brauchen dafür, also strukturell, das ist, glaube ich, die große Frage aus unserer Sicht. Wir haben ja schon 3 nationale Radverkehrspläne auf den Weg gebracht. Damit sind wir international sehr gut aufgestellt. Aber die sind nicht verbindlich genug. Und hat auch ein bisschen was mit diesem ebenenübergreifenden Bund, Länder und Kommunen zu tun. Deswegen sagen wir brauchen eigentlich ein Zielnetz, eine Vorstellung davon, was haben wir, eine Bedarfsanalyse, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen, welchen Ausbaustandard und wie teilen wir das dann lastenseitig über Bund, Länder und Kommunen auf, wie kriegen wir das am besten hin? Und wir glauben, da braucht es auch so ein Commitment von Bund und Ländern, so eine Art Vertrag. Die österreichischen Kollegen haben uns das so ein bisschen vorgemacht. Die haben gesagt, ja, wir machen jetzt eine Hausnummer dran, so viel kostet das, wir teilen das über die 3 Ebenen gerecht auf. Und dann stellen wir 3 Ebenen, Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände haben das da gemacht, stellen sich hin und sagen, wir verpflichten uns, das jetzt in 10 Jahren wirklich durchzuziehen. Dann kommen wir ein bisschen weg, glaube ich, es hakt immer so im Klein-Klein. Und beim touristischen Bereich kann ich sagen, ich glaube, das klang hier schon ein paar Mal an, dieses Thema Koordinierung ist, glaube ich, da nochmal ganz wichtig. Das Stichwort hier im Radtourismus, Koordinierungsstelle für das Radnetz Deutschland. Iris Hegemann hat es schon sehr gelobt. Nichtsdestotrotz ist natürlich wie immer auch noch Luft nach oben, dass man sagen kann, ja, da braucht es noch mehr Know-how, noch mehr Personal, auch beim BALM und auch finanzielle Mittel, damit eben wirklich auch ein gutes Monitoring ist noch ein Stichwort. Der Infrastruktur, das gilt auch im Alltag und im radtouristischen Bereich. Was haben wir, wie kriegen wir den Erhalt hin, wie kriegen wir alte, überholte, bauliche Radwege aus den 70er Jahren, Huckelpisten von Wurzelwerk aufgebrochen, wie kriegen wir die besser hin? Und da braucht es ein Qualitätsmanagement. Das kostet Geld. Aber ich sage jetzt mal, ich schließe mal damit ab, die positive Nachricht beim Radverkehr ist immer, wir können da ganz viel schaffen. Und das kostet nicht die Welt und wir können das im Gegensatz beispielsweise zur Marktdurchdringung bei der Elektromobilität auch in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen schaffen. Deshalb gucken Sie auf all diese Riesenpotenziale des Radverkehrs und des Radtourismus, gerade beim Blick auf die neue Tourismusstrategie, die ja, glaube ich, bald auf den Weg gebracht werden soll.
Noch eine Nachfrage?
Ach klar, die Minute lasse ich mir noch nicht entgehen. Da würde ich nämlich noch mal nachhaken, weil das mit dem Bundesverkehrswegeplan ja offenbar so eine schöne kontroverse Frage ist. Würde mich dann doch schon noch mal interessieren, weil Sie das jetzt nur so angedeutet haben, dass die sich dafür aussprechen. Ich würde ganz gerne wissen, gab es diese Versuche schon mal? Was muss dafür getan werden? Und welche konkreten Nutzen könnte man wirklich daraus ziehen? Und vielleicht sind die Kollegen von der CDU nicht so laut.
Frau Kohls nochmal.
Ja, das ist eine sehr generelle Frage, weil wir haben momentan eine sozusagen getrennte Betrachtung. Wir haben diese ganz alte klassische Betrachtung beim Bundesverkehrswegeplan, der beschreibt ja eigentlich nur im wahrsten Sinne die große Bundesinfrastruktur des Bundes, in Bundesverantwortung, in Baulast des Bundes, also die Bundesschienenwege, die Bundesfernstraßen, Autobahnen und die Bundeswasserwege. Nichtsdestotrotz hört ja nicht am Bahnhof die Mobilität auf, steige ich aus dem Auto, bin ich Fußgänger oder sind wir alle Fußgänger täglich? Das heißt, wir brauchen auch einen guten öffentlichen Verkehr, wenn die Städte nicht im Stau ersticken sollen, ist es eigentlich ein Ziel. Wir stehen vor einer alternden Gesellschaft, die aber länger gesund und mobil bleiben soll. Das heißt, da ist aktive Mobilität im Nahbereich, auf den kurzen und mittleren Distanzen ein großes Thema. Deswegen glauben wir, dass eben die Weichen sind ja auch gestellt, aber das ist immer noch nicht vollzogen, dass der Bundesverkehrswegeplan zu einem sogenannten Bundesmobilitätsplan ja weiterentwickelt werden soll. Und wir machen uns da stark, dass in dieser räumlichen Betrachtung da eben der Radverkehr und der Fußverkehr mit diesen eigenen Strategiepapieren, wo das dann im Detail beschrieben wird, was da passieren muss, mit angedockt wird. Genauso betrifft das ja die Kollegen vom ÖPNV. Das ist ja eigentlich auch nicht explizit Bundeszuständigkeit, dass wir dazu zu einem Gesamtbild kommen, welche Mobilität wollen wir, wie können wir die erreichen, welche Stellschrauben müssen wir eben bei der Bundesverkehrswegeplanung in den Mobilitätsgesetzen der Länder oder in den Kommunen vor Ort stellen. Deswegen glaube ich, aus unserer Sicht gehört das da rein. Vielleicht sollten wir da mal Runden machen oder Sie mit uns, fragen Sie uns gern, warum oder warum da was dagegen spricht.
So, und damit haben wir in diesem Format die Gelegenheit gegeben, liebe Sachverständigen, dass Sie Ihre Punkte machen konnten. Ich glaube, es sind viele Punkte dabei rumgekommen. Und wir haben uns vorgenommen in diesem Ausschuss, wir sind ja oft nicht die Federführenden, gerade auch jetzt, wo der Bundesverkehrsplan in Rede stand gerade, aber wir sind diejenigen, die immer die touristische Perspektive einnehmen. Und natürlich werden wir aus der Runde heute unsere Schlüsse ziehen und dann am Ende vielleicht auch den einen oder anderen Punkt dann an geeigneter Stelle noch mal einspeisen. Ich sage herzlichen Dank an alle Sachverständigen. Ich glaube, es war wirklich interessant, auch zu hören, wo es vielleicht dann manches Mal knirscht oder was dann am Ende auch wirklich die Probleme sind. Und Ihnen erstmal noch mal einen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, dass Sie auch mit der Stellungnahme im Vorfeld ja schon zugearbeitet haben, sodass alle Fragesteller sich vorbereiten konnten. Ihnen erstmal alles Gute. Wir werden an Ihrem und unserem gemeinsamen Thema weiterarbeiten und Ihnen erstmal alles Gute. Kommen Sie gut wieder heim.